Meine Damen, meine Herren, der Kunsthistoriker ist immer wieder versucht, seine künstlerische Umwelt in Schubladen zu ordnen, sie sorgfältig zu etikettieren, um sie nach Bedarf verfügbar zu haben. Ich möchte das entschuldigend eine berufsgebundene Art der Umweltbewältigung nennen, die sich zwar äußerst bewährt hat, selbst der Laie bedient sich ihrer, wenn er die großen Epochen der Kunstgeschichte etwa nach Romanik, Gotik, Renaissance, Barock, Klassizismus, Romantik, Impressionismus, Expressionismus und so weiter klassifiziert, und wir machen das ja alle bei unseren Reisen, Museums- oder Kirchenbesuchen und freuen uns dann auch, wenn uns der Blick in den Baedeker bestätigt, dass wir richtig und treffend einordneten. Das ist also eine Art der Umweltbewältigung, die sich durchaus bewährt, jedoch auch eine Art, an einer Sache eventuell völlig vorbeizusehen, indem man sie nämlich sieht und doch nicht sieht, ganz einfach nur deshalb, weil man sie nicht klassifizieren kann, weil sie sich nicht in die etikettierten Schubladen fügt. Auch für die jüngste Gegenwart gibt es bereits genügend Schubladen. So weisen wir Werke dem Taschismus, dem Action Painting, der Monochromie, dem Nouveau Realisme, der Op-Art und Pop-Art, der Kinetik, der Minimum-Art, Primary-Art oder ABC-Kunst zu, um nur einige der heute meistgenannten zu nennen. Die Gegenstände dieser Ausstellung nun sind jahrelang praktisch übersehen worden. Einer der Gründe dafür ist sicherlich, dass sie sich gegenüber diesen geläufigen Etikettierungen der Gegenwartskunst etwas sperrig verhalten. Sie lassen sich nur unwillig einordnen, und diese Unwilligkeit schlägt daher schnell in den Unwillen des Betrachters um, der sich erhoffte, leichten Zugang zu ihnen durch Aufziehen einer entsprechenden Schublade zu finden. Heris Arbeiten schweben heute allerdings kaum noch in Gefahr, aus den genannten Gründen einfach übersehen zu werden. Galerien und Museen bemühen sich inzwischen darum. Die Exponate dieser Ausstellung werden zum Beispiel anschließend zum Stedelijk von Abbe Museum nach Eindhoven gehen. Und vielen Interessenten ist inzwischen die Bedeutung der Arbeiten von Herich klar geworden. Doch mit der wachsenden Zustimmung, mit wachsendem Sehen, wächst auch die Neigung, die Arbeiten als etwas zu sehen, das sich bequem einordnen lässt. Und wenn man will, kann man tatsächlich Kriterien finden, die Vergleiche zu der einen oder anderen zeitgenössischen Richtung gestatten. Herich hat vornehmlich mit gegenständlichen Arbeiten begonnen. In der Ausstellung hier sind einige bezeichnende Stücke davon zu sehen. Nun sagt man aber auch zum Beispiel gerade der Pop-Art nach, sie habe in die vornehmlich abstrakt bestimmte Gegenwartskunst den Gegenstand wieder eingeführt. Lassen wir die Richtigkeit dieser Behauptung dahingestellt. Jedenfalls handelt es sich um eine weit verbreitete Meinung. Und weil Pop-Art sicherlich zu Recht eine Schublade, weil eine weltweit ausgedehnte Bestrebung ist, liegt es natürlich nahe, auch Herichs gegenständliche Arbeiten dort unterzubringen. Doch weshalb? Nur, weil hier wie dort ein Gegenstand leicht erkennbar abgehandelt wird, oder vielleicht auch deshalb, weil dieser Gegenstand nicht der übliche Bild- oder Skulpturengegenstand von früher ist, weil einfach ein paar Stühle dahingesetzt werden oder ein Wagengestell oder ein Schirm etwa, alles auf wenige klare Formen konzentriert, nur deshalb. Neben der Pop-Art her und aus ihr heraus hat sich jüngst eine Richtung entwickelt, für die man den Namen Minimum Art, Primary Art, ABC-Kunst bei der Hand hatte. Es ist wiederum eine völlig ungegenständliche Kunst. Sie befasst sich mit Grundformen wie Würfel, Kugel, Pyramide, Zylinder und ihren Derivaten, und sie bringt sie in Holz, Metall oder auch nur in leuchtenden Gestängen aus Neonröhren. Subtilste Nuancen des Arrangements, des Zu- und Voneinanderrückens vermitteln eine unerwartet hohe Wirkung und optische Spannung. Auch Herich hat es in seinen ungegenständlichen Arbeiten, die den jüngeren und umfangreicheren Teil seines Werkes ausmachen, mit solchen Grundformen zu tun. Also auch Minimum Art, ABC-Kunst, Primary Art. Noch ein drittes könnte zum Vergleich herangezogen werden. In etlichen seiner Zeichnungen, die nach einem Rasterschema aus waagerechten und senkrechten Linien gemacht zu sein scheinen, tritt durch das dichte Aneinanderrücken der Linien ein Vibrationseffekt. Mit solchen Effekten, allerdings zum ausgeklügelten und oft genug auch nur technisch perfektionierten Prinzip erhoben, arbeitet unter anderem ja auch die Op-Art. Und wenn in solchen Rasterbildern bei Herich auch noch optische Störungen eingebaut sind, etwa in Form perspektivischer Verschiebungen, dann könnte man glauben, sich in der Nähe von Vasarely etwa zu befinden, der solche Verfahrensweisen zum Prinzip erhoben hat und der als einer der Väter der Op-Art gilt. Es steht natürlich ganz außer Frage, dass auch die Arbeiten Herichs der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts angehören und damit Teil eines größeren Ganzen sind, das in dauerndem Austausch und in der gegenseitigen Beeinflussung der Richtungen und Bestrebungen geworden ist und sich weiterentwickelt. Dennoch scheint Herich in gewissem Sinne ein Außenseiter zu sein. Mit Pop-Art haben seine gegenständlichen Arbeiten sicherlich nicht das Geringste zu tun. Sie liegen viel zu früh, um von ihr beeinflusst worden zu sein, und sie spiegeln ein völlig anderes Verhältnis zur Gegenstandswelt als das in der Pop-Art übliche, das ein sehr stark gesellschaftsengagiertes ist. Heute eventuell zu ziehende Vergleiche, und man muss den Dingen dabei allerdings schon erhebliche Gewalt antun, wären daher nur rein zufälliger Art. Dass die Abwendung vom Gegenstand bei Herich vielleicht im Zuge der jüngsten Zeit liegt, dass hier also ebenfalls eine Richtung zu bemerken ist, in die auch die Minimumart geht, ist wahrscheinlich noch die zutreffendste Feststellung. Aber aus welchem Geist, aus welchem Bedürfnis, aus welcher künstlerischen Notwendigkeit heraus werden hier ähnliche Wege begangen? Die Ausgangspositionen sind jedenfalls grundverschieden und die Ergebnisse sind es daher letztlich auch. Und die möglichen Vergleiche zur Op-Art sind schließlich ebenso zufälliger Art wie die zur Pop-Art. Sie ergeben sich nur aus einigen Äußerlichkeiten. Das Prinzip der Vibration wird bei Herich nie angestrebt. Es ist lediglich ein sich zwangsläufig ergebendes Nebenprodukt in einigen seiner Zeichnungen. Wie gesagt, die Vergleiche sind möglich, doch sie treffen nur wenig entscheidende, wichtige innere Zusammenhänge. Eher lohnt sich schon ein Blick in die Vergangenheit auf den Kubismus, den Konstruktivismus oder auch auf eine Art der Malerei, die Ende der 20er Jahre den Gegenstand in einer Weise aufgriff, die man neue Sachlichkeit genannt hat. Hier liegen die eigentlichen Quellen, die Herich nicht einmal bewusst auszuschöpfen braucht, um dennoch im Fluss ihrer Tradition zu stehen, in der Tradition nämlich der Zurückhaltung und des Wägens, der Einfachheit der Mittel und rein sachbezogener Analyse. Herichs Kunst hat zum Beispiel auch viel mehr innere Bindung an Schlemmers strenge figurale Kompositionen als an jede noch so naheliegende zeitgenössische Strömung. Herichs Werk erinnert an ein Sachbuch, das sich durch einfache und klare Darstellung auszeichnet und das gerade deswegen bemerkenswerte und überraschende Einblicke vermittelt. Schneidet er einen Apfel auf, bleibt zum Beispiel das Viertelstück eines Apfels als autonome Form zurück. Es bleibt ein Ergebnis, das durch seine einleuchtende Selbstverständlichkeit überrascht. Ein Ergebnis, das so selbstverständlich, so einfach ist, dass es uns sogar ärgern und daran zweifeln lassen kann, überhaupt ein Ergebnis zu sein. Nicht anders ist es, wenn er einen Schirm nachbildet oder einen Wagen baut und sie auf wenige Grundelemente reduziert. Er führt uns die simple Funktion eines Gelenks vor, die Gegenläufigkeit, die beim Drehen zweier aneinanderstoßender oder durch diagonale Verspannung verbundener Räder entsteht, das Hebelprinzip nach dem Spielpuppen des Puppentheaters oder auch ein Hampelmann in der Kinderstube funktionieren. Er öffnet einen Würfel und lässt ihn als die Umform vieler in ihm eingeschlossener kleiner Würfel sehen. Oder auch umgekehrt, er siedelt kleine Würfel um einen großen an, der dann nicht Hülle, sondern diesmal Kern ist. Er führt uns vor, dass ein Würfel eine Kugel in sich birgt, aber ebenso auch ein Kreuz, dass er diagonal geteilt zwei Prismen liefert oder ausgekernt einen Hohlraum oder auch nur ein Gestänge darstellt. Er führt uns vor, dass etwa durch geometrische Verschiebungen in einer Fläche ebenso geometrisch geformte Durchblicke entstehen. Er zeigt uns die optischen Ergebnisse treppenförmiger Abläufe. Er lässt Grundformen in strenger Gesetzmäßigkeit sich nach innen oder außen verjüngen. Er schnürt solche Formen ein oder wölbt sie aus. Immer aber bleibt das überraschend einfach sich aus einer Sache selbst ergebende Resultat, ob er nun Gegenstände, Figuren oder geometrische Körper behandelt. In einem solchen Werk haben natürlich subjektive oder erst recht emotionale Momente keinen Raum. Und es werden deswegen auch eigentlich keine gefälligen, aber auch erst recht keine abschreckenden Seiten erkennbar. Es ist eine sachliche Kunst. Sie scheint sich in sich selbst zurückgezogen zu haben und in einer gewissen Selbstgenügsamkeit zu verharren. Jedenfalls tritt sie nicht so aus sich heraus, dass sie zur Kenntnisnahme zwingt. Und darin liegt vielleicht wiederum einer der Gründe, warum sie stets in Gefahr schwebt, übersehen zu werden. Um es mit den Worten von Herich selbst auszudrücken, diese Arbeiten sind Feststellungen, sie sind sachliche Registrierungen. Der Niederschlag von Erlebniswerten hat darin keinen Platz. Herich erzählt nicht, sondern er zählt. Er möchte seinem Werk weder einen subjektiven Autor überstülpen, noch eine Geschichte, sondern er beobachtet, errechnet und zählt aus, was eine Sache von sich aus hergibt. Wir haben dem Katalog dieser Ausstellung die Wiedergabe eines Konstruktionsplans beigegeben, eines Konstruktionsplans, wie ihn Herich für jede Arbeit, die er fertigt, erstellt. Es sind genaue, maßstabgerechte Baupläne auf quadriertem Papier, auf denen die Maßverhältnisse in langen Zahlenkolonnen addiert sind. Diese Konstruktionspläne vermitteln einen sehr anschaulichen Eindruck davon, wie Herich sich einer Sache nicht erzählend, sondern zählend nähert. Seine Kunst ist eine Kunst des Maßes und der Gesetzmäßigkeit. Man könnte sie daher vielleicht eine klassische Kunst nennen, eine Kunst, die auf Allgemeingültigkeit, auf Dauer zielt. Doch dagegen spricht eines ganz entschieden. Das von Herich benutzte Material, Karton, einfacher Pappkarton, Pappe, Papier sind etwas leicht Vergängliches, etwas Flüchtiges. Von ihrer Beschaffenheit her sind sie nicht auf Dauer angelegt und diese Beschaffenheit des Materials wirkt auf die Empfindungen des Betrachters zurück. Von klassisch im Zusammenhang mit dieser Kunst zu sprechen, fällt eben schwer. Unsere Urteile sind ja weitgehend von Vorurteilen abhängig. Sie erwachsen aus der Reminiszenz an bereits Beurteiltes, an Bekanntes. Und so gehört es eben dazu, dass sich eine Kunst, die aus dem Maß lebt, in unserer Erinnerung gleich mit edlen Werkstoffen verbindet, die wir aus anderer Kunst des Maßes her kennen, mit dem Marmor oder mit der Bronze vielleicht, mit dem Edelstahl in neuerer Zeit oder auch mit Plexiglas. Solche Stoffe scheinen dem Adel des Maßes adäquat zu sein. Aber Karton rechnet sicherlich nicht zu solchen edlen Stoffen. Und es erwächst daher auch leicht der Verdacht auf eine Art Stilbruch in Herichs Werk. Auf etwas Unangemessenes, dem bestenfalls die Entschuldigung entgegengesetzt werden kann, es handle sich nur um Entwürfe. Dem Entwurf verzeihen wir ja den Charakter der Vorläufigkeit. Er ist per Definition nur ein Übergangsstadium. Aber Herich versteht seine Kartonplastiken durchaus nicht als Entwürfe, nicht als Modelle, denen die eigentliche Ausführung noch folgen müsste. Es handelt sich um fertige Arbeiten, um Abschlüsse, denen eine sogenannte Ausführung weder folgen muss noch darf. Und Herich hat bisher auch immer noch der Versuchung widerstanden, seine Arbeiten auf Bestellung hin in ein anderes Material umzuarbeiten. Unedle Materialien, wie wir sie zuletzt in unserer Beuys-Ausstellung ja hier zu Genüge sahen, wurden spätestens mit Beginn unseres Jahrhunderts der Kunst für wert gehalten. Aber wo wir sie in der Kunst auch auftreten sehen, zielen sie immer mehr oder weniger auf einen Sturz des Klassischen, des Maßvollen, des Beständigen. Sie scheinen gerade zu diesem Zweck herangeholt zu werden. Sie scheinen dazu prädestiniert zu sein, nicht dem Beständigen, sondern dem Zufälligen Ausdruck zu geben. Sie scheinen irgendwo mit dem Zufälligen nahezu identisch zu sein. Und deshalb könnte also wiederum bei Herich ein Stilbruch vorliegen, diesmal aus der Perspektive eines Vorurteils heraus gesehen, das seine Erwartungen vom Unedlen des Materials herstellt. Und auch diesmal könnte es wiederum eine Entschuldigung geben, nämlich die, bei seinen Arbeiten handle es sich um eine Art Spielzeug, also im Grunde genommen doch um einen Angriff auf das Beständige, und zwar um eine Art des Angriffs, die nicht in einer offensichtlichen Aggressivität besteht, sondern in einer Art durch Verharmlosung, vielleicht so ja Belustigung wirkt. Aber Herich will weder verhöhnen, noch spielen, noch todernst sein. Er will nur sachlich sein. Wenn schon in seinem Zusammenhang die Rede von künstlerischer Aggressivität sein soll, dann in dieser introvertierten, die in die behandelte Sache selbst zielt, im Sinne des von Herich gebrauchten Wortes der nüchternen Feststellung. Die sich in den Arbeiten darstellende Unabhängigkeit von Vorurteilen, von geistigen Präfabrikationen, die auf der einen Seite zu Missverständnissen führen muss, ist auf der anderen Seite aber auch Ursache verhaltener Spannung in seinem Werk. Es ist eine ähnliche Spannung, wie sie jeder nüchternen Rechnung innewohnt, die auf das Ergebnis gespannt sein lässt. Was wird daraus, wenn man dieses oder jenes addiert, subtrahiert, multipliziert oder dividiert? So würde die Frage in der Mathematik lauten: Was wird daraus, wenn man diese Gegenstände oder jene Formen anschneidet, viertelt, reiht, sie kleiner oder größer werden lässt, sie konvex oder konkav biegt, sie von unten oder oben her sehen lässt? Das sind die Fragen, die Herrisch als Künstler stellt. Oder etwa: Was wird daraus, wenn ich die Umrisse von Gegenständen oder Formen als Lineament zu Planimetrien, Isometrien oder Perspektiven verlaufen lasse? Herrisch beantwortet diese Fragen in Karton und in Tusche und Bleistift auf Papier. Die Richtigkeit des Ergebnisses bedarf daher auch nicht der Bestätigung durch ein wertvolles, beständiges Material. Sie liegt im Bereich der Gerechtigkeit, die einer Sache widerfahren ist. Sie liegt in der Sachlichkeit, in der objektiven Beobachtung von gesetzmäßigen Abläufen. Und dabei ist es schließlich auch gleichgültig, ob es sich um gegenständliche oder abstrakte Vorwürfe handelt, die solcher sachlichen Untersuchung unterzogen werden. Karton ist ein nüchterner Werkstoff, fast nichtssagend, ohne nennenswertes materielles Eigenleben, ohne kunsthistorische Vorbelastung, ohne einen an sich schon künstlerischen Anspruch, wie er etwa in der Bronze, im Stein oder im Holz, ganz abgesehen von den Edelmetallen Gold oder Silber, von vornherein mitschwingt. Herrisch verfügt deshalb auch über kein schützendes Hinterland, über kein billiges Rückzugsgebiet im von ihm bevorzugten Werkstoff, der dann, wenn das Werk selbst versagen sollte, als Stoff immer noch etwas hergeben könnte. Das Werk muss aus sich heraus und für sich selbst bestehen. Das muss natürlich ganz allgemein jedes Werk, will es Anspruch auf Gültigkeit erheben. Es wird sich letztlich nie auf die Qualität des Materials oder die Persönlichkeit des Künstlers und der in sein Werk übergegangenen biografischen Daten berufen können. Doch bei Herrisch gilt in einer viel spezielleren Bedeutung, dass das Werk auf sich selbst steht, und zwar in dem Sinne, dass sich das Geschaffene in einer gewissen Selbstzufriedenheit befindet, dass es weder des Künstlers zu bedürfen scheint, der sich mit jeder persönlichen Handschrift zurückgezogen hat, noch eines bemerkenswerten Materials, das erst gar nicht zur Verwendung kommt. Es wird hin und wieder geltend gemacht, man müsse auch ein gewisses didaktisches Moment in Herrischs Schaffen sehen, zumindest als Antrieb dahinter vermuten. Diese Ansicht ließe sich noch durch den Hinweis auf seine Lehrtätigkeit stützen und schließlich dadurch bekräftigen, dass nach seiner eigenen Auffassung zwischen seinem pädagogischen und künstlerischen Tun kein Bruch liegt, obwohl er beide Bereiche in der Praxis scharf trennt. Doch dass zwischen beiden Tätigkeiten kein Bruch liegt, besagt darum ja noch nicht, dass sich in seiner Kunst ein pädagogisches Anliegen niedergeschlagen habe. Es stellt sich zwar bei Herrisch aus konkretem Anlass verschärft die grundsätzliche Frage nach dem lehrhaften Gehalt oder Antrieb der Kunst schlechthin, doch sollte darunter ein kunsthindernder oder doch mindernder Faktor verstanden werden, müsste man dem Schaffen Herrichs didaktische Momente absprechen. Und das nicht etwa aus dem Motiv einer Ehrenrettung, sondern lediglich, weil seine Feststellungen jeder Didaktik in diesem außerkünstlerischen Sinne entbehren. Seine Feststellungen sind in sich selbst ruhend, weil in der behandelten Sache selbst beruhend, niemals jedoch auf etwas anderes zielend als auf sich selbst. Seine Arbeiten sind, zwar nicht im historischen Verständnis des Wortes, la pur la. Sie entbehren eines nach außen gerichteten Engagements, auch des pädagogischen Engagements. Dass uns seine Arbeiten, seine Feststellungen jedoch etwas sehen, wahrnehmen lassen und dass dies nicht durch einen Aufwand der Mittel, sondern durch die Bescheidenheit und Unscheinbarkeit des Selbstverständlichen, des überhaupt kaum anders Möglichen geschieht, erhebt sie zur Kunst. Dankeschön.